Ja, die Frage, wie hat Israel ohne Buße sein Land zurückbekommen? Vielleicht sagen Sie, das ist ein bisschen eine seltsame Frage. Und was interessiert das jetzt mich für mein persönliches Leben? Die Antwort kann, so glaube ich, tatsächlich auch im Alltag in unserem Glaubensleben hilfreich sein. Habe ich dann auch bei der Vorbereitung gemerkt. Zum Beispiel, einige Gläubige kämpfen ja bis heute mit der Frage, sollen jetzt Christen den Sabbat halten oder nicht? Diese Predigt oder die Antwort wird eben Antwort geben. Davon abgesehen ist doch mein Anliegen und auch Gebet, dass dadurch unser Herr Jesus Christus selbst groß gemacht werden kann. Und tatsächlich wird diese Predigt auch ein wenig, ein kleines bisschen mit Weihnachten und mit dem Abendmahl in Verbindung stehen. Ja, jetzt ist alles klar. Dann kommen wir jetzt zum Thema. Zur eingangs gestellten Frage. Seit fast 70 Jahren, dieses Jahr feiert ja Israel sein 70-jähriges Jubiläum, besteht also Israel wieder als selbstständige Nation mit einem eigenen Land, einer eigenen Regierung, einer eigenen Armee. Und das ist eigentlich ziemlich eigenartig oder bemerkenswert, wenn wir darüber nachdenken. Warum ist das so? Nun, alle, die Sie die 5 Bücher Mose kennen, was wird da gesagt? Immer wieder und auch durch die Propheten wird dem Volk Israel immer wieder gesagt, wenn ihr ungehorsam seid, dann werde ich euch strafen und euch aus eurem Land jagen. Und das ist in der Geschichte auch tatsächlich geschehen. Aber wenn ihr Buße tut, sagt Gott weiter in den Propheten und durch Mose, dann werde ich euch das Land wieder zurückgeben. Nun, das Eigenartige ist nun, wenn wir darüber nachdenken, Israel hat ja gar nie Buße getan, bis jetzt. Und doch, wenn wir uns den Nahen Osten anschauen, welches Land ist, würde man sagen, das fortschrittlichste, kultivierteste und sicherste Land dort? Naja, schweigen, ja genau, nehme ich mal an, dass Sie alle sagen, das ist doch klar, das ist Israel. In diesem Sinne ist das Volk eigentlich ziemlich gesegnet im Moment. Die arabischen Nachbarn schauen mit ziemlich viel Neid auf Israel in mancherlei Hinsicht. Und das, obwohl das Volk Israel eigentlich genauso gottlos wie die anderen Nationen ist. Und in manchen Punkten versucht sie, die anderen Nationen sogar noch zu übertreffen. Wie kann das sein? Und zur Antwort dazu wollen wir eines der wichtigsten prophetischen Kapitel im Alten Testament betrachten. Es ist aber auch eines der am wenigsten zitierten Kapitel. Es ist eine der Grundlagen der Aussagen in den Propheten und in gewisser Weise sind große Teile des 5. Buches Mose auf dieses Kapitel aufgebaut oder eine Vertiefung und Auslegung dieses Kapitels. Und ein berühmtes Gebet im Alten Testament, auf das ich noch kommen werde, ein berühmtes Gebet baut unter anderem auch auf dieses Kapitel auf. Wissen Sie schon, welches Kapitel? Also ich wüsste es nicht mit diesen Angaben, wenn ich es jetzt nicht selber sagen würde. Es ist 3. Mose Kapitel 26. Steht ja in einem Buch, mit dem viele Gläubige, wenn sie ehrlich sind, nicht ganz so viel anfangen können. Aber es ist Gottes Wort. Und in 3. Mose Kapitel 26, da ist das Volk Israel, das Volk Gottes am Berg Sinai in der Wüste versammelt. Und Gott, der Herr, legt jetzt seinem Volk durch Mose Segen und Fluch vor. Und das möchte ich Ihnen auszugsweise vorlesen. Es ist ein langes Kapitel, ich lese nicht alles. Zuerst die Verse 1 bis 6. Wer eine Bibel hat, lese mit. 3. Mose 26, Verse 1 bis 6. Ihr sollt euch keine Götzen machen und euch weder Bild noch Steinmal aufrichten, auch keinen Stein mit Bildwerk setzen in eurem Land, um davor anzubeten, denn ich bin der Herr, euer Gott. Haltet meine Sabbate und habt Ehrfurcht vor meinem Heiligtum. Ich bin der Herr. Werdet ihr in meinen Satzungen wandeln und meine Gebote halten und tun? So will ich euch Regen geben zur rechten Zeit, und das Land soll seinen Ertrag geben, und die Bäume auf dem Feld ihre Früchte bringen. Und die Dreschzeit soll reichen bis zur Weinernte, und die Weinernte soll reichen bis zur Zeit der Saat. Und ihr sollt Brot die Fülle haben und sollt sicher in eurem Lande wohnen. Ich will Frieden geben in eurem Lande, dass ihr schlaft und euch niemand aufschrecke. Ich will die wilden Tiere aus eurem Lande wegschaffen, und kein Schwert soll durch euer Land gehen. Und dann ab Vers 11. Ich will meine Wohnung unter euch haben und euer nicht überdrüssig werden. Und ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Denn ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ihr nicht ihre Knechte bleibt, und habe euer Joch zerbrochen und habe euch aufrecht einhergehen lassen. Werdet ihr aber mir nicht gehorchen und nicht alle diese Gebote tun, und werdet ihr meine Satzungen verachten und meine Rechte verabscheuen, dass ihr nicht tut alle meine Gebote, und werdet ihr meinen Bund brechen, so will auch ich euch dieses tun. Ich will euch heimsuchen mit Schrecken, mit Auszehrung und Fieber, dass euch die Augen erlöschen und das Leben hinschwindet. Ihr sollt umsonst euren Samen essen, und eure Feinde sollen ihn essen. Und ich will mein Antlitz gegen euch richten, und ihr sollt geschlagen werden vor euren Feinden. Und die euch hassen, sollen über euch herrschen, und ihr sollt fliehen, ohne dass euch einer jagt. Und dann ab Vers 32. So will ich das Land wüst machen, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich davor entsetzen. Euch aber will ich unter die Völker zerstreuen und mit gezücktem Schwert hinter euch her sein, dass euer Land soll wüst sein und eure Städte zerstört. Alsdann wird das Land seine Sabbate nachholen, solange es wüst liegt und ihr in der Feinde Land seid. Ja, dann wird das Land ruhen und seine Sabbate nachholen. Solange es wüst liegt, wird es ruhen, weil es nicht ruhen konnte an euren Sabbaten, während ihr darin wohntet. Und denen, die von euch übrig bleiben, will ich ein feiges Herz machen in ihrer Feinde Land, dass sie ein raschelndes Blatt soll jagen, und sie sollen davor fliehen, als jagte sie ein Schwert, und fallen, wo sie doch niemand jagt. Vers 39. Die aber von euch übrig bleiben, die sollen in der Feinde Land dahinschwinden, wegen ihrer Missetat, aber auch um der Missetat ihrer Väter willen. Und nun ab Vers 40. Und da werden sie dann bekennen ihre Missetat und ihrer Väter Missetat, dass sie mir untreu gewesen sind und sich mir entgegengestellt haben. So will auch ich mich ihnen entgegenstellen und sie in das Land ihrer Feinde wegführen. Dann wird sich ja ihr unbeschnittenes Herz demütigen, und sie werden die Strafe für ihre Missetat abtragen. Und ich werde gedenken an meinen Bund mit Jakob und an meinen Bund mit Isaak und an meinen Bund mit Abraham und werde an das Land gedenken. Aber das Land wird von ihnen verlassen sein und seine Sabbate nachholen, solange es wüst liegt, und sie werden die Strafe für ihre Missetat abtragen, weil sie wieder und wieder meine Rechte verachtet und an meinen Satzungen Ekel gehabt haben. Aber wenn sie auch in der Feinde Land sind, verwerfe ich sie dennoch nicht, und es ekelt mich nicht vor ihnen, so dass es mit ihnen aus sein sollte und meinen Bund mit ihnen nicht mehr gelten sollte. Denn ich bin der Herr, ihr Gott, und ich will ihnen zu gut an meinem Bund mit den Vorfahren gedenken, die ich aus Ägyptenland führte vor den Augen der Völker, auf dass ich ihr Gott wäre, ich der Herr. Bis soweit das Wort des Herrn. In gewisser Weise fasst 3. Mose 26 das Thema des ganzen Alten Testaments wieder. Oder zusammen. Wer das Alte Testament verstehen will, tut gut daran, dieses Kapitel zu verstehen. Und 3. Mose 26 hat, außer dem einen wahren Gott selbst ein großes Thema. Ein Thema wird immer wieder in diesem Kapitel erwähnt, natürlich außer Gott selbst. Es wird mindestens 14 Mal erwähnt. Segen und Fluch drehen sich um dieses Thema. Es ist auch das Thema oder das große Thema des Alten Testaments. Möchte jemand raten? Was wird in 3. Mose 26 immer wieder erwähnt? Das Land Israel. Immer wieder drehen sich Fluch und Segen um das Land Israel. Wenn ihr ungehorsam seid, wird das Land seinen Ertrag nicht bringen, ihr werdet verjagt. Wenn ihr gehorsam seid, werdet ihr die Früchte des Landes genießen und im Land bleiben. Das verheißene Land ist das große Thema. Und wenn wir jetzt in die Bibel hineinschauen, unter diesem Gesichtspunkt, sehen wir zum Beispiel auch, dass 1. Mose im Grunde genommen erklärt, warum Israel ausgerechnet Recht auf dieses Land hat. Die anderen Bücher Moses beschreiben, wie Israel zum Land kommt. Josua schildert, wie das Land eingenommen wird. Und die weiteren Geschichtsbücher, sie zeigen Fluch bei Ungehorsam und Segen bei Gehorsam im Land. Lesen Sie nur zum Beispiel Richter. Und auch die Propheten, sie reden die ganze Zeit und immer wieder vom Land Israel, wenn sie das Volk ermahnen oder ermutigen, wenn sie verheißen oder auch Fluch aussprechen. Sogar die Psalmen drehen sich um das Leben im Land. Und die Sprüche, sie richten sich ja eigentlich an die Königssöhne Salomos, damit sie eine Richtlinie haben, wie sie leben sollen und das Land bewahren und regieren und unter Gottes Segen bleiben können. Und so weiter und so fort. Und das eben drückt 3. Mose 26 aus. Israel wird gesegnet und paradiesische Umstände im Land genießen, wenn es Gott gehorcht und alle seine Satzungen und Gebote hält. Israel wird aber verflucht, aus dem Land vertrieben und schrecklich geplagt werden, wenn es Gott ungehorsam wird und seine Satzungen und Gebote ignoriert. Segen und Fluch hängen für das Volk Israel eng mit dem Land Israel zusammen, das wie gesagt mindestens 14 Mal in diesem Kapitel erwähnt wird. Und nun ist interessant, welche Satzungen und Gebote Gott der Herr hier in 3. Mose 26 namentlich erwähnt, nämlich in Vers 1 und 2 von 3. Mose 26. Es sind vor allem zwei Dinge, die die Israeliten beachten mussten, um das Land zu behalten. Erstens, sie durften keine anderen Götter als Gott, den Herrn, anbeten. Das ist logisch. Aber nun kommt zweitens, was in Vers 2 gesagt wird. Sie mussten die Sabbate einhalten und damit verbunden Gottes Heiligtum ehren. Das ist bemerkenswert. Der Sabbat nimmt auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert im Alten Testament ein. Der Herr der Herrscharen, Gott der Lebendige, er pocht durch Mose und die Propheten so sehr auf die Einhaltung des Sabbats, dass eben einige Christen heute glauben, wir müssten auch den Sabbat halten, weil das Alte Testament das so sehr betont. Aus diesem Glauben heraus ist zum Beispiel die Bewegung der Adventisten entstanden. Haben Sie vielleicht schon davon gehört? Adventisten glaubten zumindest ursprünglich, das Christentum sei von Gott abgefallen, weil es den Sabbat nicht hält. Ja, die Sabbatheiligung ist im Alten Bund mit Mose festgehalten, ein sehr, sehr wichtiges Thema für Gott. Er verband damit sogar den Segen und den Fluch für Israel. Diese Sabbatheiligung umfasste allerdings mehr als nur am Samstag zu ruhen und in den Gottesdienst zu gehen. Israel musste auch andere Festzeiten einhalten, entschuldigen Sie. Und dazu gehörten unter anderem auch die Sabbatjahre. Die Sabbatjahre, das bedeutete, dass Israel jedes siebte Jahr das Land eigentlich nicht bewirtschaften durfte, damit das Land sich ausruhen und erholen konnte. Ich vermute, dass die Christen, die den Sabbat halten wollten, keine Sabbatjahre einlegen und jedes siebte Jahr nicht arbeiten. Ja, ich komme noch darauf zurück. Aber auch dieses Gebot, und jetzt kommt es, bleiben Sie im Alten Bund, auch dieses Gebot der Einhaltung der Sabbatjahre und der Sabbat und alles war für Gott so wichtig, dass er in Vers 34 von 3. Mose 26 sinngemäß sagte, ich sage es jetzt in meinen eigenen Worten, was Gott der Herr da in diesen Versen sagt, Israel, wenn du ungehorsam bist und die Sabbatjahre und die Gebote und die Satzungen nicht einhältst, dann werde ich dich aus dem Land treiben, damit das Land sich erholen und seine Sabbate selbst nachholen kann. So wichtig waren unter dem alten Bund die gesetzlich festgeschriebenen Ruhezeiten für Gott, den Herrn. Den alten Bund, den er durch Mose mit Israel schloss. Und das zeigte der allmächtige Gott auch im Kapitel vorher, in 3. Mose 25, in den Versen 1 fortfolgende. Können wir jetzt der Zeit halber nicht lesen, aber dort sehen wir, dass Gott der Herr ihnen sagt, dass das Erste, was sie tun sollten, wenn sie ins verheißene Land kommen. Was war das Erste, was sie tun sollten, wenn sie in das verheißene Land kommen? Den Sabbat feiern. Und danach sollte Israel die Sabbate, die Sabbatjahre und die Erlassjahre immer einhalten. Das betont 3. Mose 25 immer wieder. Und Gott sagt dazu in Vers 18 von 3. Mose 25, Vers 18, das möchte ich Ihnen vorlesen von 3. Mose 25. Darum tut nach meinen Satzungen und haltet meine Rechte, dass ihr danach tut, auf dass ihr im Lande sicher wohnen könnt. Auf diese Weise kann man sagen, waren die Sabbate ein Siegel des Mosebundes, das der ewige Gott mit dem Volk Israel am Berg Sinai geschlossen hatte. Das sehen wir auch in Jesaja 58. Können Sie mal daheim nachlesen, Jesaja 58. In dem ganzen Kapitel geht es nur um die Einhaltung des Sabbats und wehe, es wird nicht eingehalten. Die Einhaltung des Sabbats ist eng mit dem Segen des Mosebundes verknüpft. Genauso wie die Beschneidung mit welchem Bund eng verknüpft ist? Mit dem Abraham-Bund. Wir könnten es so sagen, die Beschneidung der Israeliten ist das sichtbare Zeichen, dass Israel das Volk ist, dem das Land Israel verheißen wurde. Die Einhaltung der Sabbate des ganzen Volkes ist das sichtbare Zeichen, dass Israel den Segen im Land genießen darf. Das Ende von 3. Mose 26 ist nun hochprophetisch. Nachdem Gott Segen und Fluch dargelegt hat, prophezeit er, dass Israel, was? Ungehorsam sein wird. Er prophezeit, dass er Israel aus dem Land jagen wird und dass das Land seine Sabbate nachholen wird. Es wird geschehen. Aber damit hört die Prophetie nicht auf. In den Versen 30 bis 45 kündigt Gott an, dass Israel, verjagt in die Länder seiner Feinde, Buße tun wird. Und zwar nachdem das Land seine Sabbate nachgeholt hat. Israel wird Buße tun für seine eigenen Sünden und für die seiner Vorfahren. Vers 40. Und Gottes Reaktion darauf wird sein, dass er an seinen Bund mit Abraham gedenken wird. Vers 42. Und das ist eben der Bund, in dem er Israel das Land versprochen hat. Gott wird seinen Bund mit Abraham nicht vergessen und er wird Israel nicht verwerfen, sogar wenn sie auch in der Feinde Land sind. Vers 44. Und Gott wird sich daran erinnern, dass er Israel aus Ägyptenland herausgeführt hat. Gott sagte damit sinngemäß, der Bund, den ich mit Abraham geschlossen habe, ist unaufhebbar. Ich werde euch nicht verwerfen, sondern ich werde an euch denken, auch wenn ich euch strafe. Und ihr werdet Buße tun für eure Sünden und für die eurer Väter. Und dann werde ich an den Bund mit Abraham gedenken. Das eingangs gestellte Problem, in Anführungszeichen, vor dem wir nun aber stehen, ist, der moderne Staat Israel genießt in mancherlei Hinsicht den Segen im Land, ohne dass es richtig Buße getan hat. Was sollen wir jetzt hierzu sagen? Wie kann das sein? Es muss etwas sehr Einschneidendes in der Geschichte Israels geschehen sein. Etwas, das alles verändert hat. Etwas, das den Mosebund auf den Kopf gestellt hat. Und damit komme ich zu diesem berühmten Gebet im Alten Testament, das ich eingangs erwähnt habe. Und nach diesem Gebet komme ich zum Einschneidenden. Dieses Gebet nimmt unter anderem auf 3. Mose 26 Bezug. Unter anderem. Und dieses Gebet steht in einem Kapitel, das sehr häufig in der biblischen Prophetie zitiert wird. Mit Recht. Es ist ein berühmtes Kapitel. Welches Kapitel ist es? Meistens überspringen wir das Gebet und gehen gleich zum Saftigen des Kapitels. Aber das Gebet ist auch sehr aussagekräftig. Daniel 9. Daniel Kapitel 9. Ich kann Ihnen auch nur wieder ans Herz legen, lesen Sie das Kapitel zu Hause durch. Der Zeit halber können wir nicht das ganze Kapitel lesen, aber in Daniel 9 geht es ja darum, dass Israel zu der Zeit von Daniel wegen seiner Sünde, wegen seines Ungehorsams im Exil war, von Gott gestraft, als Strafe für sein Ungehorsam gegen Gottes Satzungen und Gebote. Aber nun erkannte der Prophet Daniel im Exil, dass die 70 Jahre der Verbannung Israels, die Jeremia angekündigt hatte, bald vorbei sein würden. Er erkannte sozusagen, dass das Land seine Sabbate nachgeholt hatte. Und dann begann Daniel zu beten. Er sprach ein herzzerreißendes Bußgebet im Namen des Volkes Israel. Lesen Sie dieses Gebet zu Hause, es ist wirklich sehr, sehr bewegend. Er betet im Namen Israels und seiner Väter. Und damit erfüllte zumindest Daniel in gewisser Weise 3. Mose 26. Denn er bekannte in der Feinde Land Israels Missetat und ihrer Väter Missetat. Er nahm auf das Gesetz des Mose Bezug. Er erwähnte auch die Propheten und er gebrauchte viele Worte, die Mose und die Propheten in ihren Äußerungen zu Segen und Fluch verwendet haben. Er hat auf diese Weise an Gottes Treue und an sein prophetisches Wort appelliert. Daniel erinnerte Gott auch an die Errettung Israels aus dem Ägyptenland. Und was geschah, nachdem Daniel gebetet hatte? Der treue und wahrhaftige Gott, er reagierte auf dieses Gebet. Er akzeptierte in gewisser Weise Daniel als Stellvertreter seines Volkes. Man kann wirklich sagen, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also es ist nicht ohne Nutzen und ohne Sinn, wenn auch wir zum Beispiel für unsere Länder oder für unsere Völker oder auch für unsere Gemeinde eintreten und beten, wie wir es ja gemeinsam nächste Woche tun wollen. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Und Gott sandte Daniel einen Engel. Wissen Sie, wie dieser Engel hieß oder genannt wird im Danielbuch? Gabriel. Genau, Gabriel kam zu Daniel und er antwortete ihm unter anderem Folgendes in Gottes Namen. Und das möchte ich Ihnen vorlesen. Daniel 9, Vers 24. Daniel 9, Vers 24. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde versiegelt und die Schuld gesühnt und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung besiegelt und das Allerheiligste gesalbt werden. Nun, diese 70 Wochen, die hier erwähnt werden, sind Anlass für zahlreiche verschiedene Rechenspiele. Der Engel Gabriel meint mit einer Woche 7 Jahre. Es geht also um 70 mal 7 Jahre. Wieder erinnert diese Zahl an die Sabbatjahre. Nun, das heutige Thema ist nicht die Berechnung dieser 70 Jahrwochen. Wir haben da auch Literatur am Büchertisch, unter anderem, ich vergesse immer den Titel, Biblische Prophetie im Brennpunkt, glaube ich, so eine kleine Broschüre von Norbert, wo das erklärt wird mit den 70 Jahrwochen. Aber es ist nun egal, wie man rechnet, es gibt unterschiedliche Rechnungen, wo man anfängt, wo man aufhört oder welche Woche man eventuell noch verschiebt. Jede Berechnung landet immer dort, wo derjenige öffentlich aufzutreten beginnt, der Israels Geschichte auf den Kopf stellen sollte. Nun, wer ist das? Jesus Christus, Israels Messias, Gott der Sohn, in der Kraft des Heiligen Geistes, das Bild Gottes des Vaters. Und da ist das Folgende kein Zufall. Als die Geburt des Herrn Jesus angekündigt wurde, welcher Engel ist da wieder aufgetaucht? Gabriel, er kam wieder nach vielen 100 Jahren oder nach ungefähr 70 Jahrwochen. Und Gott wollte Israel damit sagen, nun ist diese Erfüllung von Daniels Gebet gekommen. Jetzt gedenke ich an meinen Bund mit Abraham. Jetzt werde ich euch retten. Und genau das sagte interessanterweise der Priester Zacharias in seinem berühmten Lobgesang, als sein Sohn Johannes der Täufer geboren wurde. Eine sehr berühmte Stelle, die ich Ihnen vorlesen möchte. Lukas 1, Vers 68 bis 79. Lukas 1, Vers 68 bis 79. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat unter uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und uns aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedachte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand der Feinde ihm dienten, ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünde durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Auch Maria, die Mutter unseres Herrn, sagte in ihrem berühmten Lobgesang unter anderem, er, Gott, gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Als Jesus kam, wie er selbst sagte, da erfüllte er das Gesetz und die Propheten. Er erfüllte den alten Bund, den Gott durch Mose mit Israel geschlossen hatte, mit einem neuen Bund. Und damit gedachte Gott an den unauflöslichen Bund mit Abraham. Wie tat unser Herr das? Wie erfüllte er den alten Bund? Der Engel Gabriel hatte es gegenüber Daniel angekündigt. Ich wiederhole noch einmal. Erstens, dem Frevel wird ein Ende gemacht. Zweitens, die Sünde wird versiegelt. Drittens, die Schuld wird gesühnt. Viertens, ewige Gerechtigkeit wird gebracht. Fünftens und sechstens, Gericht und Weissagung wird besiegelt. Und siebtens, das Allerheiligste wird gesalbt werden. Diese sieben Dinge haben in der Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus begonnen und werden vollendet und sichtbar, wenn er wiederkommt. Hebräer 9, Vers 26 sagt etwas sehr Interessantes. Hebräer 9, Vers 26 sagt, dass Gott durch den Sühnetod seines Sohnes die Sünde aufgehoben hat. Unser Herr Jesus hat damit Frevel, Sünde und Schuld mit ins Grab genommen. Und zwar für alle, die an ihn glauben. All unser Frevel, all unsere Sünde, all unsere Schuld, alles, was wir verbrechen könnten, ist durch Christus am Kreuz von Golgatha hinweggetragen worden und mit ins Grab genommen. Und was sagt Paulus im Römerbrief und im 2. Korintherbrief? Durch seine Auferstehung hat unser Herr Jesus eine ewige Gerechtigkeit gebracht für diejenigen, die an ihn glauben. Jesus Christus hat auch Gesicht und Weissagung besiegelt. Denn, was sagt Hebräer 1, vor seinem Kommen hat Gott vielfach und auf vielerlei Weise zu seinem Volk geredet durch den Propheten oder zu den Vätern. Und jetzt redet er nur noch durch seinen Sohn. Es gibt kein anderes Reden Gottes mehr als allein durch Jesus Christus. Und denn es ist erschienen, wie Paulus sagt, die heilsame Gnade Gottes. Sie ist erschienen. Und jetzt reinigt er alle. Und er heiligt alle, die an den Sohn glauben. Und zwar durch sein teures, kostbares Blut. Und führt sie in das Allerheiligste des Himmels. Direkt vor dem Thron der Gnade Gottes des Vaters. Und er versiegelt sie mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ja, er macht, sagt Paulus, die Gläubigen selbst zu einem heiligen Tempel im Herrn Jesus Christus, zu einem Tempel des Vaters im Heiligen Geist. Und damit hat Jesus Christus durch seine Himmelfahrt das Allerheiligste gesalbt und es wird sichtbar, wenn er in Herrlichkeit wiederkommt. Aber was bedeutet das alles für Israel? Und das ist etwas, was wir Nicht-Juden leider oft sehr schnell vergessen. Diese frohe Botschaft, an die wir Anteil haben dürfen durch Gnade, dieses Evangelium gilt nämlich, was sagt Paulus in Römer 1? Den Juden zuerst. Und das zeigen auch die Lobgesänge von Maria und Zacharias. Sie freuen sich, dass die Erlösung für Israel gekommen ist. Und danach gilt es natürlich auch uns, den Heiden, durch unseren Glauben an den Messias Israels. Das Kommen Jesu Christi bedeutet für Israel, dass der Fluch von 3. Mose 26 aufgehoben worden ist. Denn Christus hat uns, sagt ja Paulus, losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Ja, Israel wurde für seine Ablehnung des Messias bestraft, zwar gründlich. 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört und Israel wurde zerstreut. Aber der Mosebund war zu diesem Zeitpunkt schon erfüllt worden. Das war eine Strafe des neuen Bundes, weil sie den Mittler des neuen Bundes abgelehnt hatten. Das sehen wir auch in Hebräer 12, Vers 25 bis 29. Überhaupt im ganzen Hebräerbrief, wo ja eigentlich der Autor vor allem jüdische Gläubige ermahnt, ja nicht das Opfer Jesu mit Füßen zu zertreten, ja nicht den Messias abzulehnen, ja nicht zum alten Bund zurückzukehren, denn wehe euch, diese Strafe wird noch schlimmer sein als alles, was zuvor geschehen ist. Aber diese Strafe war keine Strafe des alten Bundes. Das Gesetz, wie es ja durch Mose offenbart wurde, kann ja niemand retten, weil es niemand halten kann. Dafür argumentiert Paulus ja 3 Kapitel lang im Römerbrief. Kein Mensch kann Gottes Gesetz halten, auch Israel nicht. Niemand kann das Gesetz des hochheiligen Gottes halten. Israel braucht einen neuen Bund, um bleibend am Segen im Land zu kommen. Und Gott, der Sohn, Jesus Christus, hat im Namen des Vaters, in der Kraft des Heiligen Geistes, diesen neuen Bund gebracht. Und darum heißt jetzt Buße tun für Israel, Jesus Christus als Sühneopfer für seine Sünden zu akzeptieren und ihn als Messias und König anzunehmen. Nicht den Sabbat heiligen, nicht den Tempel wieder aufbauen, nicht die alten Rituale wieder einführen, sondern Jesus Christus bekennen, wie auch Petrus in Apostelgeschichte 3 sagt. Wenn also der Tempel wieder aufgebaut wird, ist das ein antichristlicher Akt, weil damit eigentlich wie das Opfer Jesu mit Füßen getreten wird. Aber deswegen, weil der neue Bund gekommen ist, weil das vollkommene Opfer bereits gebracht wurde. Und deswegen kann Gott es erlauben und zulassen und sogar bewirken, dass Israel wieder in sein Land kommt, ohne dass es jetzt wirklich vorher Buße getan hat, weil die Gnade ja bereits erschienen ist. Gott hat das Problem des Ungehorsams und der Sünde gelöst und den Mosebund durch Jesus Christus selbst erfüllt. Die Rückkehr in das Land ist nicht mehr an den Mosebund gebunden und verknüpft. Und deshalb ist Gott frei, uns, aber auch Israel, mit dem Reichtum seiner Gnade durch seine Güte zu überraschen, noch bevor in diesem Fall die Buße erfolgt ist. Und Israel wird in seinem Land Buße tun, wie die biblische Prophetie zeigt. Aber deshalb können wir eben auch nicht Zeit oder Stunde wissen, wann der Herr das Reich für Israel wieder aufrichtet, weil Gott nicht mehr am alten Bund gebunden ist, sondern am neuen Bund. Noch einmal, Titus 2, Vers 11, die Gnade ist erschienen. Wie herrlich wird es dann erst sein, wenn Israel seinen Messias annimmt. Das ist die Buße, auf die Gott wartet. Nicht die Rückkehr zum alten Bund, nicht die Rückkehr zum Gesetz, sondern die Hinwendung zum Messias und zu seinem neuen Bund. Und wie nah ist wohl dieser Tag, wenn Gott das Volk Israel nun schon seit 70 Jahren in seinem eigenen Land sammelt? Was haben denn die Apostel auf dem berühmten Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 festgehalten? Was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, bezugnehmend auf die Propheten, dass Gott zuerst aus den Heiden ein Volk für seinen Namen gewinnen wird. Also das sind wir. Zuerst wird Gott aus uns Heiden ein Volk sammeln für seinen Namen. Das sind alle Gläubigen. Das ist der Anfang des neuen Bundes, trotz der natürlichen Vorrangstellung Israels. Das dauert nun schon seit 2000 Jahren. Aber, sagen dann die Apostel weiter in Vers 15 und 16, danach wird Gott sich wieder seiner ersten Liebe Israel zuwenden. Und was wird er tun? Er wird die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmer. Das ist die Vollendung des neuen Bundes. Und dieses danach ist heute wohl ganz offensichtlich ganz nahe gerückt, denn Israel ist wieder in seinem Land. Nathanael Winkler hat ja darauf Bezug genommen am 1. Januar. Die toten Gebeine stehen auf, äußerlich. Kommen sie zum Leben. Jetzt warten wir nur noch auf das innerliche Leben, die Wiedergeburt, die Bekehrung. Aber ein erster Grundstein ist schon gelegt, dass die zerfallene Hütte Davids wieder aufgebaut wird. Die Fülle der Heiden scheint bald eingegangen zu sein. Jesus kommt. Gut, verkündigen wir jetzt schon aus Mitternachtsruf seit, sind es jetzt schon 60 Jahre fast oder mehr? 62 Jahre. Israel ist seit 70 Jahren ein Staat. Ja, wann jetzt endlich? Wissen wir nicht, keine Ahnung. Der Herr kann ja noch 100 Jahre weiter vorbereiten oder noch mehr, das ist ihm überlassen. Er ist nicht an unsere Zeitberechnungen gebunden. Aber er zeigt damit, dass er wirklich kommen wird. Er hat angefangen, die zerfallene Hütte Davids aufzubauen, ohne dass das Volk Buße getan hat. Und die Buße, sie wird kommen. Wir leben wirklich in der Endzeit, auf der Schwelle zu jenem Reich, in dem Christus sichtbar König sein wird. Über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben, wie es der Engel Gabriel gegenüber Zacharias ankündigte. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Vier Anwendungen. Erstens, wenn wir das Alte Testament lesen, nehme ich mir auch selbst an meine eigene Nase, dürfen wir niemals den neuen Bund aus den Augen verlieren. Jegliche Erfüllung der Verheißung ist nur durch und in Christus Jesus möglich. Die Schrift zeugt von ihm und weist auf ihn hin. Wenn wir von den Flüchen lesen, müssen und dürfen wir bedenken, dass Christus sie in seinem Leib am Fluchholz hinweggetragen hat. Und dass Buße jetzt darin besteht, umzukehren von seinen bösen Wegen, seinen Namen zu bekennen und an ihm die Treue zu halten. Ein Leben allerdings in der Gnade. Zweitens, und jetzt wird's ernst, und werden Sie nicht böse mit mir, ich sage nur, was Paulus geschrieben hat. Zweitens, wir sind verflucht, wie Paulus im Galaterbrief sagt, wenn wir doch zum alten Bund zurückkehren wollten. Er spricht ja von den Werken des Gesetzes im Galaterbrief. Er spricht davon, dass die Galater sich wieder beschneiden lassen wollten als Heiden. Ein Jude darf das ja, weil er Jude ist, aber als Heide, und dass sie wieder all die Zeremonialgesetze des alten Bundes einhalten wollten. Und darum haben all die Christen so Unrecht, so gut sie es auch meinen. Die wollen, dass wir den Sabbat heiligen. Denn das ist ein Zeichen des alten Bundes. Und Israel hat zur Genüge bewiesen, dass niemand diesen Bund halten kann. Wir gehen nicht in Gottes Ruhe ein, wenn wir uns an den Mosebund binden. Aber wir haben Gottes Ruhe gefunden, wenn wir uns an den Messias Jesus binden. Ja, und wie ich schon sagte, wer unbedingt, und das ist ja richtig, Gottes Satzungen halten will, der muss sich ja dem neuen Bund zuwenden. Und wenn er unbedingt beim alten Bund bleiben will, dann muss er auch die Sabbatjahre einhalten und die Erlassjahre und noch viele andere Ordnungen, die niemand mehr einhalten kann, weil der Tempel gar nicht mehr da ist. Der neue Bund hat andere Zeichen. Es ist natürlich der Glaube, die Wiedergeburt. Aber es gibt auch zwei sichtbare Zeichen für den neuen Bund. Wissen Sie, welche das sind? Die Taufe. Wenn Sie also unbedingt sich an Gottes Bündnisse und seine Satzungen und Gebote halten wollen, was richtig ist, lassen Sie sich taufen, wenn Sie es noch nicht getan haben. Und das zweite Zeichen, das sichtbare, das Abendmahl. Das ist das Zeichen des neuen Bundes schlechthin. Denn so oft wir das Brot essen und den Kelch trinken, was tun wir? Verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er kommt. Also wenn Sie Ihrem Herrn treu sein wollen, und ich hoffe, das wollen Sie alle, machen Sie die Abendmahlfeier Ihrer Gemeinde zur Priorität. Nicht den Sabbat halten, sondern unter dem neuen Bund leben. Drittens, wie ich schon sagte, die Entrückung ist tatsächlich ganz nahe. Unser Herr Jesus kann uns jederzeit zu sich nehmen, vielleicht in diesem Moment. Denn wenn Israel als Volk bereits angefangen hat, Gottes Gnade zu schmecken und in sein Land zurückgekehrt ist, eben ohne den Mosebund einzuhalten, dann sehen wir daran, dass die Sammlung des Gottesvolkes aus den Heiden, unsere Sammlung, dem Ende zugeht. Und dass Gott in Bezug auf Israel an seinen unauflöslichen Bund mit Abraham gedenkt und begonnen hat, die zerfallene Hütte Davids wieder aufzubauen. Mit anderen Worten auch, die Strafe des neuen Bundes für die Ablehnung des Messias ist bald zu Ende. Unser Herr kommt. Und viertens und letztens, und damit möchte ich zum Schluss kommen, die praktische Lehre aus 3. Mose 26 lautet für uns, die wir durch den Glauben in Christus Jesus versetzt sind, und in ihm müssen wir den Fluch gar nicht fürchten, Gott ist treu. Ihm zu gehorchen lohnt sich, ungehorsam dagegen, und das zeigt die Geschichte Israels immer wieder, lohnt sich nicht. Unser Gehorsam zeigt sich jetzt unter dem neuen Bund darin, dass wir an den Sohn Jesus Christus glauben und so leben, wie er es wünscht, in der Kraft des Heiligen Geistes, den er uns schenkt, zur Ehre Gottes des Vaters. Und wenn wir nur nah genug bei ihm sind, im Gebet, im Wort Gottes, im Nachsinnen über ihn und in der Gemeinschaft seiner Gemeinde, dann wird uns sein Heiliger Geist auch zur Genüge zeigen, wie ein fruchtbares und gesegnetes Leben unter dem neuen Bund aussieht. Gott wird mit uns wandeln und unser Gott sein. Er ist sogar in uns, wie Paulus sagt. Wir werden und dürfen seine stärkende Nähe und Güte jederzeit erfahren und schmecken, selbst im dunkelsten Tal. Aber wenn wir ungehorsam sind und uns von ihm entfernen, begeben wir uns freiwillig in die Sphäre des Fluches, um es mal so zu sagen. In Christus selbst ist ja Licht, Leben und Frucht und Freude. Aber außerhalb von ihm ist das nicht. Gott wird uns als Gläubige nicht verdammen. Aber Sünden haben weiterhin Folgen. Und das zeigen die Flüche von 3. Mose 26 ziemlich erschreckend und ganz eindrücklich. Ungehorsam führt zum Beispiel zu Schrecken und Fruchtlosigkeit, Vers 16. Wenn wir das bildhaft auf uns anwenden, wir werden das Gefühl haben, dass unsere Feinde, bildlich gesprochen unsere Sünde, über uns herrschen, weil wir eben der Sünde und dem Teufel den Raum geben. Wir werden das Gefühl haben, dass Gott gegen uns ist, auch wenn er es nicht ist, weil wir ihn eben nicht mehr suchen. Wir werden ein feiges Herz bekommen und fliehen, wo uns doch niemand jagt. Das weiß ich noch sehr gut aus meiner Jugend. Also nicht, dass ich jetzt sündlos bin, aber als Jugendlicher hat man ja gern die Bereitschaft, gegen seine Eltern zu rebellieren. Und wenn ich dann etwas getan habe, was ich wusste, das ist ganz klar Sünde, habe ich mich gejagt gefühlt und immer wieder geguckt, wo hat mich jetzt jemand erwischt oder ist etwas. Ich hatte ein schwaches und feiges Herz und habe mich gejagt gefühlt. Das ist das schlechte Gewissen, das uns kraftlos und mutlos macht. Und so scheint es, als würden wir bildhaft gesprochen umkommen unter den Völkern und würde unser Feindeland uns fressen. Ungehorsam macht unglücklich. Das zeigen eigentlich die Propheten, aber auch die Apostel immer wieder. Verstehen Sie? Und ich komme jetzt wirklich zum Schluss, ich verspreche es. Aber das möchte ich doch noch loswerden. Wenn die Apostel uns zur Nachfolge ermahnen, dann tun sie das nicht, um uns zu schikanieren. Der Ruf zur Nachfolge ist keine Gesetzlichkeit, sondern dient zu unserem Besten und Schutz. Würden Sie mir zum Beispiel vorwerfen, ich sei gesetzlich, wenn ich Sie vor einer morschen Brücke warne, durch die Sie sicher brechen werden, wenn Sie darauf gehen? Also wenn ich jetzt sage, da ist eine morsche Brücke da über eine Schlucht und ich sage, geh bloß nicht darüber, du wirst durchbrechen und du wirst dir alles Mögliche brechen und im schlimmsten Fall sterben. Und dann sagen Sie zu mir, du bist so gesetzlich, du engst mich so ein in meinen Entscheidungen, unglaublich, ich gehe jetzt auf diese Brücke, ich bin frei. Ja, du bist frei zu fallen. Dafür sind uns die Leitplanken, Leitlinien des Wortes Gottes gegeben und auch all diese Befehle in den Apostelbriefen, damit wir ein Leben führen können in Gehorsam und in Freiheit, das uns eben erfüllt und glücklich macht. Wir sind vom Fluch befreit. Und darum wären wir doch die größten Narren, wenn wir auch nur einen Millimeter von dem abweichen, der uns die Befreiung und den neuen Bund gebracht hat, nämlich unser Herr Jesus Christus, der uns sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und deshalb wollen wir doch auch in diesem neuen Jahr Gott untertan sein, dem Teufel widerstehen und er wird von uns fliehen, in Christus Jesus. Wir wollen unsere Sünden bekennen, denn er ist immer treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit und allen Sünden. Und wenn wir uns Gott nahen, was sagt Gottes Wort? Egal, wie wir vorher waren, wenn wir uns zu ihm nahen, dann naht er sich zu uns. Er will bei uns sein, er will uns reinigen. Er will uns das Leben der Fülle in ihm schenken. Und deshalb, ihr Lieben, seien Sie geduldig, auch in diesem Jahr. Stärken Sie Ihre Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Vielleicht heute. Maranatha, unser Herr, komm. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für dein Wort. Ich danke dir auch für den Reichtum deines Wortes. Herr Jesus, ich danke dir auch für den Reichtum in dir, in deiner Person und in den neuen Bund, den du gebracht hast. Ich danke dir, dass du uns von allem Fluch befreit hast und dass wir dir in Freiheit auch nachfolgen können, dass wenn wir straucheln, wir nicht den Fluch fürchten müssen, sondern einfach wieder zu dir kommen dürfen und du nimmst uns an, immer wieder. Ich danke dir für diese Gnade. Ich danke dir, dass du auch deine Gnade so sichtbar zeigst, indem du dein Volk sammelst, Israel, und zeigst, dass du es wirklich nicht verworfen hast und dass du zu deinem Ziel kommst, Herr. Und ich bitte dich, erfülle dein Wort bald, komme bald, erlöse dein Volk und bring uns heim in deine Herrlichkeit. Gepriesen sei dein wunderbarer Name. Amen.